hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Petra Zundel.
Anonym, kompetent, rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonseelsorge ist für verzweifelte Menschen oft die letzte Möglichkeit, Hilfe zu suchen. Und die Telefonseelsorge in Stuttgart ist eine der ältesten Dependancen deutschlandweit. Ihr Leiter seit vielen Jahren, Christian Johansen, heute unser Gast. Guten Morgen, Herr Johansen.
Guten Morgen, Frau Zündel.
Mit welchen Sorgen kommen denn die Leute zu Ihnen am Telefon?
Also es gibt eigentlich erstmal nichts, was es nicht gibt. Und was wir ganz viel haben, sind Menschen, die sehr alleine leben, die einsam sind. So eine große Gruppe. Eine andere große Gruppe ist Menschen, die irgendwie seelisch erkrankt sind. Viele depressiv oder auch inzwischen häufig mal Leute, die ein bisschen psychotisch sind. Das ist so eine zweite große Gruppe. Und dann gibt es Menschen, die so ganz akute Krisen haben. Ich bin gerade arbeitslos geworden, ich bin gerade verlassen worden, ich bin aus der Wohnung geflogen. Also solche Themen, die so brennend sind jetzt.
Sind es eher Ältere, die anrufen als Jüngere?
Schon. Also so die größte Gruppe ist, ich sage mal, zwischen 50 und 60, 70. Aber wir haben auch Sechsjährige oder
Sechsjährige, die sagen, Mama, passt nicht auf mich auf, oder?
Also, was mich mal wirklich sehr betroffen gemacht hat, war ein Kind, das hat angerufen, weil sein Hund überfahren worden war. Und die Oma hatte dem die Nummer von der Telefonseelsorge gegeben, weil keiner Zeit hatte.
Oh, das ist auch schlimm, ja.
So, also das war dann wirklich so ein kleiner Junge.
Und konnten Sie ihm helfen?
Ja, das ist dann einfach, wir weinen dann mit dem und hören ihm einfach zu, trösten den und halten mit ihm aus, dass der Hund jetzt nicht mehr da ist.
Sind es eher Frauen als Männer, die sich melden am Telefon?
Sind schon mehr Frauen.
Warum? Also können Sie sich das erklären?
Ich weiß es nicht wirklich. Also vielleicht ist bei Männern so die Scheu, sich zu zeigen. Das Witzige ist, dass wenn Männer mal anrufen und anfangen zu sprechen, sind die Gespräche in der Regel länger. Also die längsten Gespräche sind, wenn Männer mit Männern reden. Bei der Telefonseelsorge. Bei den älteren Leuten ist es, glaube ich, auch so, dass viele Frauen dann Witwen sind und einfach die Telefonseelsorge dann näher liegt.
Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ein Büro irgendwo in Stuttgart, man weiß nicht wo, weil es ist ja alles anonym.
Genau.
Und da ist Tag und Nacht ein Telefon besetzt. Sie haben also auch Nachtdienste, die ganze Nacht durch.
Ja, also wir haben 120 Ehrenamtliche, die das machen und wir haben zwei Räume. Einer davon ist immer besetzt und der andere die meiste Zeit. Und die sind das ganze Jahr, jeden Tag, 24 Stunden da.
Wann ist Rush Hour?
Kann man gar nicht sagen, weil es eigentlich immer klingelt. Also wenn man auflegt, dauert es vielleicht 30 Sekunden, eine Minute, bis es wieder klingelt. Es ist ein bisschen ruhiger in der Nacht, so zwischen, ich sag mal, 3 und 5. Und zwischen 9 und 11 ist es manchmal auch etwas weniger.
Thema Nummer 1, Herr Johansen, bei Ihnen sind Ängste, Depressionen,
ja, richtig?
Was sind das für Fälle? Was sind das für Leute, die anrufen? Mit welchen Problemen?
Also, wenn man so das Thema Ängste nimmt, das ist ja riesig. Da kann man, es gibt krankhafte Sachen und es gibt Ängste, die zusammenhängen mit Existenzangst. Also das ist so das am besten Greifbare. Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, die einfach sehr arm sind. Wie schaffe ich den Rest des Monats? Das ist so die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die aber die viel größere ist, ist eigentlich, wenn man genau guckt, oft so die Angst vor der Einsamkeit, die Angst, die Würde zu verlieren, die Angst, nichts mehr zu können. Also irgendwie das Leben nicht mehr gestalten zu können. Und was es dann auch noch gibt, das ist vor allen Dingen bei jüngeren Leuten oder bei Menschen, die mit Paarproblemen anrufen, ist so eine unglaubliche Angst vor Konflikten. Also ich tue alles, damit es bloß keinen Streit gibt. Und wenn ich das lang genug tue, dann ist natürlich der Streit dann riesig und die Beziehung bricht.
Wir hören so viel über Burnout. Ist das auch ein Punkt, der bei Ihnen oft hochkommt?
Ja. Also das ist diese Menschen, die einfach lange brennen für ihren Beruf und viel tun und begeistert sind und dann merken, ich schaff's gar nicht mehr, ich kann ich mehr das bewegen, was ich möchte. Und die probieren das dann zu kompensieren mit immer noch mehr Arbeit. Mhm. Und irgendwann ist dann so der Tag, wo es gar nicht mehr geht. Und die rufen dann an und sagen, ich verstehe es gar nicht. Ich liege seit 3 Wochen auf dem Sofa und ich muss mich zwingen aufzustehen. Und ich kriege einfach gar nichts mehr auf die Reihe. Und oft völlig überrascht sind von diesen Gefühlen und von den Zuständen, in denen sie dann sind, dass sie nicht schlafen können und all diese Dinge. Das ist richtig grausam für viele, die da...
Was machen Sie denn dann am Telefon? Wie können Sie helfen?
Also zum einen ist es viel hören, verstehen, was passiert in dir, sage ich jetzt mal. Also was ist da in der Person los? Und oft geht es auch darum, ja, was gibt es denn für Ressourcen? Mhm. Also auch jemand, der einen Burnout hat, ist nicht ganz ohne Ressource meistens. Ne? Also es wirkt zwar erstmal so, als ginge gar nichts mehr, aber ich kann spazieren gehen, vielleicht. Und ich dürfte mir das mal erlauben, weil jemand, der einen Burnout hat, erlaubt sich das erstmal nicht. Ich dürfte mir erlauben, spazieren zu gehen. Ich dürfte sogar in die Sauna, weil ich bin krankgeschrieben. Es geht heute. Also um solche Themen geht es dann manchmal. Bei diesen Leuten, bei Menschen, die so mit Existenzängsten zu tun haben, da gibt es viele, die wirklich alles wissen, was man so im sozialen Bereich da tun kann, die jede Adresse kennen. Da kann man nicht mehr als das wirklich aushalten. Und dann gibt es auch welche, die sind da gerade reingefallen. Mhm. Und da haben wir natürlich dann auch viele Adressen und Möglichkeiten zu verweisen und zu sagen, gehen Sie mal dorthin und da kriegen Sie für die Frage, die jetzt gerade akut ist, auch eine Hilfe.
Aber Sie können jetzt nicht konkret einen Rat geben. Das machen Sie eher nicht, ne?
Das versuchen wir, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Weil, ich meine, das geht Ihnen wahrscheinlich auch so. Wenn ich Ihnen jetzt anfangen würde, Ratschläge zu geben, dann wüsste ich relativ sicher, dass Sie das mal gerade nicht machen. Manchmal kann ein Ratschlag das sein, was einem dann das klärt, weil ich merke dann, das will ich nicht. Ganz selten ist der Rat wirklich das, was dann hilft. Wir versuchen eher, den Leuten zu helfen, drauf zu kommen, was sie selber wollen.
Mini-Rente, Grundsicherung. Viele ältere Menschen stehen im Alter vor den Scherben ihres Lebens. Es gibt unter anderem diese Generation der Selbstständigen, die, wie es so schön heißt, nicht geklebt haben und dann plötzlich dastehen ohne vernünftige Altersvorsorge oder Altersversorgung. Herr Johansen, kennen Sie solche Fälle? Rufen solche Leute auch bei Ihnen an?
Viel. Also die Menschen erzählen natürlich jetzt nicht detailliert, wie es ihnen finanziell geht. Manche schon. Mhm. Aber Menschen, die wirklich arm sind, das haben wir oft. Und Alte sowieso.
Mhm. Wie gehen Sie denn damit um? Was können Sie denn da machen?
Sie haben vorhin gesagt, so dieses Thema Würde spielt da oft eine große Rolle. Also die Entscheidungsmöglichkeiten werden so wenig. Die Räume, die gestaltet werden können, werden immer weniger. Und das ist für die Menschen sehr schwer auszuhalten. Und wenn es dann noch nicht Bücher gibt oder einen guten Austausch, Freunde, Freundinnen zum Reden, dann sind tatsächlich oft wir die manchmal, glaube ich, einzige Adresse, an die Menschen sich wenden.
Ich denke mal, gerade arme Menschen, da spielt die Scham oft eine sehr große Rolle. Es gibt Menschen, die sind arm, aber es weiß keiner. Gell? Weil sie es kaschieren, bis zur Perfektion kaschieren.
Ja, also ich hatte mal so einen Anruf von einer Frau, die sagte, wissen Sie, ich wohne in einer Villa auf dem Kielesberg, aber ich habe keine Krankenversicherung mehr, ich habe kaum ein Einkommen. Das sieht keiner, wie es mir geht. Aber ich kann mich eigentlich kaum noch bewegen hier so. Und da geht es wirklich darum, das einfach mit auszuhalten und oft Mensch zu sein. Einfach zu sagen, ja gut, jetzt lassen Sie uns mal miteinander reden. Und das kann durchaus sein, dass es eher ein Alltagsgespräch ist mal. Aber es kann auch sein, dass es dann wirklich darum geht, dass man mal über Sterben redet. Oder über die Einsamkeit oder über die Kinder, die sich seit 10 Jahren nicht mehr melden. Also dass die wirklich harten, tiefen, auch verzweifelten Themen dann zur Sprache kommen können.
Mhm. sehen Sie dann, wenn Sie dann den Hörer auflegen, dass Sie geholfen haben? Oder ist es so ein Impuls geben? Was für ein Gefühl haben Sie dann nach so einem Gespräch?
Manchmal weiß man es nicht. Also oft ist es, dass die Leute sich schon sehr bedanken und sagen, ich fühle mich leichter, fühle mich wohler. Aber es gibt Situationen, und das lernt man bei der Telefonseelsorge auszuhalten, die sich nicht einfach verändern. Und es ist nicht, wie unsere Gesellschaft tickt. Wir meinen immer, es müsste sich alles gleich verändern mit zwei Tricks und irgendwie einem schnellen Ratgeber oder einer tollen Idee. Und es gibt Leben, in denen sich es einfach nicht so schnell ändert oder auch mal gar nicht. Mhm. Und da sind wir eine der wenigen Institutionen, die sagt, dafür sind wir da, dass wir das mit Ihnen aushalten.
Tut es Ihnen nicht leid, dass Sie so einer armen älteren Frau dann nicht mal 100 Euro schicken können, dass sie ihre Stromrechnung bezahlt?
Also ich hatte neulich mal eine Mitarbeiterin, die kam raus und sagt, haben wir nicht eine Möglichkeit, der zu helfen? Und dann sage ich, also erstens haben wir die Adresse nicht. Und nein, es geht halt nicht. Und natürlich tut es mir leid. Aber das ist die Möglichkeit, die wir haben, dass wir reden und in die Tiefe gehen und Mitmensch sind. Und die andere Möglichkeit, wie es finanziell geht, das müssen andere wissen. Und was auch ist, so ganz am Ende der Gespräche kommt manchmal was, was, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch überhaupt nicht mehr dynamisch, dass manchmal die Leute sagen, würden Sie mal mit mir beten? Ich habe schon ewig nicht mehr gebetet, aber vielleicht könnten wir mal miteinander beten.
So. Also das Christliche kommt dann doch irgendwann durch.
Bei den Menschen, die Not haben. 98% der Leute, die uns anrufen, haben es überhaupt nicht mit dem Glauben. Aber manchmal in solchen Situationen kommt es dann.
Wenn Sie die Telefonseelsorge erreichen wollen, die Nummer und die Erreichbarkeit per E-Mail und Chat, finden Sie bei uns auf unserer Homepage swr1.de. Liebe, Sex und Partnerschaft, das ist auch ein Kernthema bei der Telefonseelsorge und auch eins der Spezialgebiete vom Leiter des Stuttgarter Büros, Christian Johansen. Ihre Anrufer sind meistens in den mittleren Jahren. Also sind es meistens, würde ich mal unterstellen, langjährige Beziehungen, die dann zu Problemen führen. Mhm. Welche denn?
Also alles, was Sie sich denken können. Ne?
Ich hätte gern ein schönes Beispiel.
Also das Härteste war ein Anruf von einem Mann, der sagte, jetzt bin ich gerade heimgekommen, da lagen Zettel auf dem Küchentisch von meiner Frau, ich bin gegangen.
So ganz?
So. Mhm. So. Und also der fiel aus allen Wolken, die Ehe war doch toll und ich verstehe es überhaupt gar nicht und wie kann die nur? Und so dieses, wenn man es dann hört, dann kommen natürlich so Gedanken, wie kann das sein? Habt ihr eigentlich nie miteinander gesprochen? Wie kann das gehen, dass zwei Menschen sich so auseinanderleben, dass dann einer gehen muss, weil er es nicht mehr aushält vielleicht auch und der andere das gar nicht kapiert und einfach gar keine Idee hat davon. Das ist so ein Thema.
Da sind wir bei der Sprachlosigkeit, die in vielen Beziehungen herrscht, dass man über so Alltagskrempel vielleicht redet, aber nicht über wirkliche Dinge.
Naja, das durchschnittliche deutsche Paar spricht 5 Minuten am Tag miteinander. Alles zusammen, ne? Also auch wie schmeckt das Essen. Ein anderes Thema, was wir auch viel haben, ist, dass Menschen in einer Beziehung leben und sich in jemand Drittes verlieben. Mhm. Und dann so diese ganze Not hochkommt. Da erlebe ich zum ersten Mal in meinem Leben vielleicht die große Liebe. Es fühlt sich jedenfalls ganz großartig an, aber ich kann noch nicht gehen. Ich bin jetzt schon 15 Jahre verheiratet und will ich eine Affäre haben oder will ich das nicht haben? Also, wo Menschen wirklich in eine große, große Not geraten. Einerseits haben sie so ihre Werte, ihre Verpflichtungen, ihre Dinge, die ihnen wichtig sind, auch die Sicherheiten, die sie nicht aufgeben wollen. Und andererseits, ich sag's jetzt mal ein bisschen romantisch, da lockt das Leben. Mhm. Und geht es denn? Und wie offen kann ich sein? Oder wie verboten ist es? Und da sind die Menschen oft wirklich am Ringen und das zu begleiten, das ist manchmal gar nicht leicht.
Das heißt, sie lassen sich erzählen und geben Anstöße, sagen, Herr, denk mal nach, das ist vielleicht ein Strohfeuer oder wie gehen Sie mit so jemandem um, der sagt, ich überlege jetzt fremd zu gehen?
Ja, also da kommen dann schon, also sie fragen sich, ob das wirklich das wert ist, wenn sie an all die anderen Dinge denken. Dann sagt die Anruferin vielleicht, ja, ich merke schon, also ich weiß noch nicht, ob es das wirklich ist, ob dieser andere Mann das wirklich wert ist. Aber der versteht mich endlich mal. Mit meinem Mann kann ich nicht reden, aber der Mann versteht mich. Und ich möchte mich so gern drauf einlassen. Und trotzdem hört so ein Gespräch manchmal durchaus auf mit dem, ah, ich glaube, ich sollte mal gucken, ob ich mit meinem Mann in eine Paartherapie gehe oder sonst einen Weg finde, dass wir endlich wieder miteinander reden.
Ich glaube auch, das ist ein Kernproblem, gerade in diesen langjährigen Beziehungen, die sich so eingespielt haben, wo alles funktioniert und alles so glatt läuft. Und dann passiert was, vielleicht die Kinder aus dem Haus, das ist ja auch eine klassische Situation. Und dann stehen die beiden plötzlich da und sagen, jo, was machen wir jetzt miteinander? Ne?
Genau, also dann kann man noch einen Hund kaufen oder ein Haus bauen, noch eins oder so. Aber das geht natürlich schief. Und es sind gar nicht nur diese langjährigen Beziehungen, sondern manchmal sind es welche, die sind 3 Jahre alt und sind junge Leute und die rufen dann an und es ist eigentlich das Grauen. So, jetzt sind wir 3 Jahre verheiratet, wir haben schon ein halbes Jahr lang nicht mehr miteinander geschlafen. Eigentlich haben wir uns jetzt schon auseinandergelebt. Wenn nicht mehr Party ist, nicht mehr die Aufregung der ersten Zeit, dann hat man sich nichts mehr zu sagen. Es ist, als hätten wir keine Kultur von Zuhören, von Hören, was sagt der andere. Und in vielen Beziehungen ist es, glaube ich, auch so, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es mehr die Männer sind, aber dass wir nicht wirklich hören wollen, wie es dem anderen geht. Also wir nehmen uns wenig die Zeit, zuzuhören, wie geht's meiner Frau eigentlich? Oder wie geht's meinem Mann? Wir meinen, wir kennen uns und dabei ist es überhaupt nicht so. Und da gibt es so eine Einsamkeit von Menschen, die leben einfach nebeneinander her. Und es ist also zum Zuhören schrecklich.
Christian Johansen ist heute unser Gast. Er ist Leiter der Stuttgarter Telefonseelsorge. Dort werden pro Jahr so an die 25.000, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, Gespräche am Telefon geführt. Und nicht nur das, es gibt, modern wie die Telefonseelsorge ist, auch Chatmöglichkeit und per E-Mail kann man sich beraten lassen. Genau. Telefonnummern, Adressen, alles auch bei uns im Internet unter swr1.de. Kommen Sie so an die jüngeren Menschen ran? War das so der Hintergedanke?
Das war schon einer der Gedanken dabei. Und zuerst gab es die Mähberatung. Das sind inzwischen Leute, die sind eher so zwischen 40 und 60, sage ich mal, die da schreiben. Und die Chat-Beratung, die wird eher von Leuten, ich sage mal so bis 30, 35 genutzt. Und das ist schon ganz anders als das Telefon.
Echt? Noch. Wieso? Ich hatte gedacht, das ist ähnlich.
Die Themen sind geht es auch oft um Beziehungen, Ängste und solche Dinge. Aber im Chat ist es, die Jugendlichen schreiben oft über Geschichten, die ihnen passieren, die viel heftiger sind, als sie am Telefon vorkämen. Das würden die sich nie trauen, am Telefon zu sagen.
Also das, was man nicht aussprechen kann oder möchte, das kann man leichter schreiben, meinen Sie?
Es ist wie nochmal anonymer. Man kann ja jederzeit aussteigen draus. Und da geht es eben oft um Gewalt, Gewalt in den Familien. Mobbing in Schulklassen, in Jugendgruppen, ganz viel um Ritzen, selbstverletzendes Verhalten, immer wieder auch um Drogen, solche Dinge. Aber was ich wirklich also schwer finde, auch wo auch unsere Beraterinnen und Berater manchmal echt drunter leiden, ist so, dass diese Gewaltthemen wirklich einen ganz großen Teil einnehmen und die enormen Ängste der Jugendlichen, irgendetwas zu unternehmen.
Also Konsequenzen zu ziehen, ja?
Ja, also auch schon einfach in eine Beratungsstelle zu gehen. Ne? Wenn eine 17-Jährige seit Jahren sexuelle Übergriffe erlebt von ihrem Vater oder von anderen Verwandten und sich einfach nicht traut, in eine Beratung zu gehen oder das anzuzeigen, und sie hält es immer weiter aus und holt sich dann bei uns Hilfe. Und es ist natürlich völlig anonym. Wir können auch nur Mut machen und sagen, du kannst zum Beispiel zum Kinderschutzbund gehen und kannst da dich auch anonym mal hinwenden.
Aber verfluchen Sie in solchen Momenten nicht die Anonymität, dass Sie nicht hingehen können und den Mann anzeigen lassen?
Also ich habe mal mit einem Kriminalkommissar, der uns berät, darüber gesprochen und habe gesagt, mir geht es genauso, wie Sie es gerade gemeint haben. Dann sagt er, Leute, die sich entscheiden, bei euch anzurufen oder euch zu mailen, die tun das bewusst. Die wüssten natürlich, wie man sich an die Polizei wenden könnte, aber die tun das nicht, weil die Angst noch zu groß ist.
Die sind noch nicht so weit, ne?
Die sind noch nicht so weit. Und eure Arbeit ist dann sozusagen, da eine Unterstützung zu geben, dass die das auch können, dass die sich an Beratungsstellen oder an die Polizei, an die entsprechenden Stellen wenden.
Die Telefonseelsorge ist für viele Menschen in großer Not oft der allerletzte Rettungsanker. Christian Johansen leitet die Stelle in Stuttgart. Wie häufig sind denn eigentlich Anrufe von Menschen mit Suizidabsichten?
Also wir haben viele Menschen, die über Suizid reden, die Absicht, sich zu töten. So, dass Menschen anrufen und sagen, ich mache das jetzt, sind es ungefähr 200, 250 im Jahr. Also nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag haben wir schon so einen Anruf.
Jeden zweiten Tag?
Ungefähr, ja.
Wow. Gehen Sie davon aus, dass die Menschen sich dann tatsächlich umbringen? Oder ist das eher so der letzte Hilferuf, bevor ich es mache, will ich nochmal reden?
Also, das sind tatsächlich Anrufe, die schwierig scheinen, aber oft am Ende das gar nicht so sind, weil wir das relativ häufig hinkriegen. Wir wissen natürlich nicht, was rauskommt, aber wir kriegen es relativ häufig hin, dass es wie so eine Absprache am Ende gibt, also heute mache ich es nicht oder für noch einen Tag tue ich es nicht. Und Menschen, die jetzt in dieser akuten Situation sind, von ich will mich jetzt umbringen, das sind oft 3, 4, 5 Stunden. Wenn die uns da anrufen und auch erreichen, dann ist es gar nicht so aussichtslos.
Wie lange dauern denn diese Gespräche? Länger als die anderen?
Es kann mal sein, dass die länger dauern. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe Tabletten geschluckt, ich möchte, dass sie mit mir reden, bis ich eingeschlafen bin. Da kann so ein Gespräch lange dauern. Und irgendwann unterwegs passiert es dann eigentlich meistens, dass die Leute sagen, können Sie mir helfen, dass ich doch noch einen Arzt kriege? Also dass ein Notdienst vorbeikommt.
Ja, wie können Sie das machen? Da muss er ja doch die Adresse preisgeben dann, ne?
In dem Fall ist es so, dass wir dann die Menschen bitten, uns ihre Adresse zu sagen und dann rufen wir über eine zweite Telefonleitung die Leitstelle bei der Feuerwehr an und sagen dann, wo die hin müssen und halten dann die Menschen so lange im Gespräch, bis die Einsatzkräfte vor Ort sind.
Da hat man es im Gespräch natürlich leichter, als wenn man chattet oder eine E-Mail schreibt, ne?
Viel leichter. Also bei E-Mails hat man es oft, dass Menschen eigentlich latent suizidal sind und man dann oft über lange Zeit mit denen schreibt. Am Telefon ist es natürlich viel handhabbarer. Und oft ist es am Telefon so, dass wir so den Eindruck haben, eigentlich wollen die ein Gefühl umbringen und gar nicht sich. Also es gibt wie eine Verwechslung zwischen einer schwierigen Situation und dem dazugehörigen Gefühl und sich selber. Also ich will meine Einsamkeit ermorden oder das, dass meine Eltern mich nicht sehen oder das, dass ich so schändlich verlassen worden bin von meiner Frau und das Geschäft ist drüber kaputt gegangen und ich bin so kreuzwütend. Also ich will diesen Verrat und die Wut ermorden und weil es einfach gar nicht passt zum Selbstbild. Und da hinter die Wut zu kommen und zuzuhören und das rauszuarbeiten, das ist schon schwierig, aber es ist auch wie kernig. Also da kann man auch mehr machen als bei manchen Beziehungsproblemen.
Also sind das nicht für Sie die Anrufe, die Ihnen am engsten ans Herz gehen?
Also wenn dann ein Anruf so zu Ende geht, dass ich wirklich nicht weiß, macht er es jetzt oder macht er es nicht, das nehme ich schon mit und sicher unsere Mitarbeitenden auch. Und am Anfang der Ausbildung bei den Mitarbeitenden sind es natürlich die Anrufe, die am meisten gefürchtet sind. Später sind es eher die Kinder, die Schläge gekriegt haben und einen Missbrauch erlebt haben, die viel, viel mehr zu Herzen gehen.
Seit über 50 Jahren kann jeder jederzeit dort anrufen und sein Herz ausschütten. An die 100 ehrenamtliche Mitarbeiter sitzen anonym an den Telefonen und am Computer. Wie qualifiziert sind denn Ihre Mitarbeiter?
Also wir haben inzwischen 120,
ja,
und die machen alle insgesamt 500 Stunden Ausbildung.
500 Stunden, das ist also, ja, wie eine richtige Berufsausbildung.
Ja, also die machen so eine richtige Beraterinnenausbildung. Das heißt, ein Jahr lang lernen die nur und im zweiten Jahr dürfen die dann auch schon telefonieren, haben aber begleitend noch Ausbildung.
Mhm.
Und in der Ausbildung geht es ganz stark darum, dass man so die eigene Geschichte, die eigenen Gefühle, besonders die schwierigen, reflektiert und darüber nachdenkt, sich mit Krisen, mit schwierigen Situationen beschäftigt. Und natürlich geht es auch um Gesprächstechnik. Wobei wir eher sagen, es ist eine Haltung. Also es geht nicht so sehr um, mit welchem Trick kriege ich wen dazu, dass er was Richtiges sagt, sondern mit welcher Haltung spreche ich mit Menschen, dass sie sich ausbreiten können, dass sie erkennen können, was ihnen wichtig ist.
Wie viel Zeit bedeutet das denn für die ehrenamtlichen Mitarbeiter? Sie haben schon angedeutet, 15 Stunden im Monat am Telefon.
Ja,
aber diese Ausbildung, 500 Stunden, da kann man nebenher doch nicht normal arbeiten, oder?
Doch. Also es ist im ersten Jahr, es ist 3 Wochenenden und einmal in der Woche ein Abend mit 3 Stunden. Und dann im zweiten Jahr ist es eben der Dienst am Telefon und dann eben immer noch die Ausbildung und auch noch Wochenenden und so wird es dann schon
so voll. Happig, ne?
Ist viel, viel. Die müssen richtig was lernen bei uns.
Ja, und vor allem mit sich selber lernen, umzugehen.
Ja.
Das ist ja auch wie eine eigene Therapie. Weil welche Leute hätten Sie denn gerne am Telefon?
Menschen, die gut mit Krisen umgehen können, die schon mal welche erlebt haben, die hinter sich haben. Menschen mit einem gesunden Menschenverstand, die sich einfach interessieren, die neugierig sind auch und die bereit sind, sich darauf einzulassen, dass man nicht alles so ist, wie sie sich das vorstellen.
Mhm.
Also ich sag mal, was wir nicht gut brauchen können, sind Leute, die schon ganz genau wissen, was gut ist für die anderen.
Mhm. Ja, ist klar. Man muss sich einlassen auf den Gesprächspartner.
Ja.
Ne? Das muss man lernen. Wie kann man denn lernen, sich ein bisschen abzugrenzen? Also man hört ja zum Teil fürchterliche Dinge da am Telefon, wenn man bei ihnen ist. In der Nacht kann ich mir vorstellen, das ist auch krass. Wie kann man es denn schaffen, dass man das nicht so dicht an sich ranlässt, ohne gleichzeitig hart zu werden?
Also wir arbeiten eher so, dass wir versuchen zu lernen, also ich auch, wie kann ich ein schwieriges Gefühl mal nehmen? Also nicht dieses Wegschieben, weil das braucht viel Energie, sondern ich lasse es in mir zu und es darf wie durch ein Sieb durchlaufen, dann kann ich leichter eigentlich damit umgehen. Dazu muss ich aber selber lernen, meine schwierigen Gefühle zu nehmen und auszuhalten.
Aber ich denke mir, diese Hilflosigkeit, also mich wird es killen, mich wird es fertig machen.
Ja.
Ich höre furchtbare Dinge von Menschen, denen ich eigentlich nicht helfen kann. Ich kann den Mann nicht anzeigen, der sich an seinem Kind vergeht. Ich kann der armen Frau nicht 100 Euro schicken. Ich kann nichts tun, nur zuhören. Das würde mich wahnsinnig machen.
Ja, und also genau mit dem umzugehen, dass ich dann merke, gut, ich bin hilflos, aber das ist meine Hilflosigkeit. Und ich kann nicht darüber entscheiden, was der andere jetzt mitnimmt aus dem Gespräch.
Also man kann nur hoffen, dass er was Gutes mitnimmt aus dem Gespräch.
Ich erreiche oft viel mehr, als ich denke. Also das hören wir manchmal, wenn Leute dann hinterher nochmal anrufen. Aber sie haben schon recht, es ist wirklich schwierig, mit der Hilflosigkeit umzugehen. Das gehört zu allen helfenden Berufen und bei uns ist es sicher besonders wichtig.
Die Stuttgarter Telefonseelsorge ist die erfolgreichste Dependance Deutschlands, die anrufsstärkste von allen über 100 deutschen Telefonseelsorgestellen. Und das liegt nicht zuletzt am Leiter Christian Johansen, der ein tolles Team um sich gesammelt hat. Die beliebteste Stelle, aber es gibt eine kleine Kröte dabei, schwer zu erreichen. Wir haben Mails von zwei Hörerinnen, von Marianne Stut aus Gerlingen und von Eva-Maria Höpfner aus Bad Waldsee. Sie sagt, wir kommen nicht durch, wir rufen an. Und es ist ewig besetzt. Blöd.
Das ist leider so.
Also, das, aber nicht, das können Sie nicht so hinnehmen, das geht doch nicht.
Nein, ich kann es nicht so hinnehmen, aber es ist so. Also wir haben eine Erreichbarkeit, die liegt im Moment bei ungefähr 20% der Anrufe. Wenn wir mehr Geld hätten, würden wir auch gerne noch eine Leitung besetzen, aber das ist einfach nicht zu machen.
Wie viele Leitungen sind denn da in Ihrem Büro parallel?
Also bei uns sind es 2, dann gibt es ja noch die katholische Schwesterstelle in Stuttgart, die auch zwei Leitungen hat. Und wir zusammen sind die anrufsstärksten Telefonseelsorgen in Deutschland. Das ist also nicht nur unsere Stelle. Mhm. Und die Nachfrage ist so enorm, also wir sind nicht so angestaubt, wie man denken sollte, dass einfach das nicht anders geht.
Mhm. Aber gut, Ihr Budget ist ja auch kirchlich finanziert, ne?
Wir haben ein bisschen Geld von der Kirche, wir haben viel Geld von der Stadt Stuttgart und ein Drittel des Budgets sind Spenden.
Mhm. Also wie viel brauchen Sie denn im Jahr? Lassen Sie uns mal richtig über Zahlen sprechen.
120.000 Euro jedes Jahr.
An Spenden brauchen Sie? Mhm.
Und das ist natürlich schwierig. Die meisten kriegen wir tatsächlich so von Einzelspenden, 50 Euro, 20, 30. Mhm. Manchmal haben wir Glück und eine Firma gibt uns dann auch mal ein bisschen mehr.
Oder eine Firma gibt für die Deutsche Bank leitende Mitarbeiter Ihnen zur Verfügung. Das gab es auch schon
mal. Das haben wir, als wir jetzt umgezogen sind, haben die tatsächlich dann uns zwei Arbeitstage geschenkt. Das war richtig klasse.
Und dann sehen die auch mal eine andere Welt, die Banker, ne?
Ja. Und malen und schleppen Möbel und das war richtig gut.
Aha. Wie fromm muss man denn sein, um bei der Telefonseelsorge zu arbeiten?
Man muss nicht fromm sein, aber man muss religiöse Fragen reflektiert haben. Man muss da eine Haltung dazu haben. Und man muss tatsächlich dann auch, wenn mal jemand sagt, würden Sie mit mir beten oder können Sie mit mir den Psalm 23 lesen, muss man wissen, wie das geht.
Also liegt die Bibel, das Gesangbuch auf dem Tisch?
Oder? Das ist tatsächlich so. Aha. Und es gibt Anrufer, die vielleicht zum ersten Mal seit 30 Jahren sagen, können wir mal miteinander beten und das einfach brauchen. Und es gibt manchmal auch Anrufer, die mit religiösen Themen kommen, obwohl das ein ganz, ganz kleiner Teil ist. Die Menschen haben im Alltag wenig Bezug zu Glauben und Kirche und haben es oft schwer, drüber zu reden. Also über Glauben reden ist für viele Leute ein großes Thema. Es ist schwierig.
Es ist auch schwer, drüber zu reden, denke ich mal. Ne?
Ja. Und das ist auch ein Teil in unserer Ausbildung, dass wir uns zum Beispiel intensiv damit beschäftigen, ja, wie rede ich über meinen Glauben? Wie habe ich eigentlich Religion kennengelernt? Was glaube ich eigentlich? Oder was fällt mir schwer? Wo zweifle ich? Das sind ja unsere Mitarbeitenden auch nicht anders als die Menschen, die uns anrufen.
Und die müssen sich aber nicht drum scheren. Also egal, ob jemand glaubt oder nicht glaubt oder was er glaubt, jeder darf anrufen und jeder findet hoffentlich, wenn er denn durchkommt, einen Gesprächspartner bei Ihnen.
Ja. Also das ist wirklich, da gibt es keine Grenzen, ob man, egal welcher Nationalität man ist oder welchen Glauben man hat oder welches Alter. Manchmal, wenn man Glück hat, kann man auch auf Französisch oder Englisch mit jemandem von uns reden.
Das
hatten wir auch schon.
Ja, wenn man einen findet, zufällig am Telefon, ist ja zufällig, bei wem man landet. Man kann ja nicht sich jemanden aussuchen. Kann ich sagen, der Herr Johansen hat so eine nette Stimme, mit dem würde ich gerne heute Nacht mal telefonieren.
Nee, das geht leider nicht. Man kann sich nicht aussuchen, mit wem man spricht. Aber wenn man Glück hat und manchmal hören wir, dass jemand einen sehr französischen Akzent hat und wenn man dann Französisch kann, dann macht man vielleicht die Beratung auf Französisch.
Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich sage Dankeschön an Christian Johansen für 2 Stunden Zeit in SWR1 Leute.
SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR1.